Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker. Hallo, 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 einen wunderschönen guten Tag oder auch guten Abend zu einer neuen Folge von Sternwege, deinem Podcast für Sternenkinder, Sternkindeltern und allem, was da so zugehört, inklusive mentaler Gesundheit. Auch diesmal wieder die kleine Warnung vorweg, wie bei der Folge über Luz habe ich das auch schon. Wenn du dich gerade nicht so stabil fühlst oder nicht so stark fühlst, hör diese Folge gerne mit einem lieben Menschen zusammen, dass ihr euch gemeinsam Halt gebt. Denn wir werden in dieser Folge über die Geschichte von mir, aber auch von Nicole reden. Und wenn wir natürlich über die Geschichte von mir und Nicole reden, dann mache ich das natürlich nicht alleine, denn es war ihr ein Anliegen, da auch mit dran teilzunehmen. Das hat sie von Anfang an gesagt, ey, wenn du das machst, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und deswegen bin ich heute nicht alleine.
Hallo.
Genau, Nicole ist heute mit dabei, wird wahrscheinlich auch einen großen Redeanteil haben, weil sie hat natürlich... ich will nicht sagen, das Ganze intensiver erlebt, aber ja, sie ist natürlich einfach noch näher dran gewesen, das muss man so sagen. An der Intensität ändert es, glaube ich, für beide Beteiligten wenig, aber in diesem Zuge wird das so sein. Und wir haben uns da so ein paar Themenpunkte aufgeschrieben, das wird auch auf jeden Fall ein Zweiteiler werden. Schon mal vorweg, für alle, die Cliffhanger nicht mögen, wir werden jetzt in der ersten Folge das Ganze beleuchten bis zu dem Punkt, dass wir das Krankenhaus wieder verlassen haben und würden euch dann im Rahmen des zweiten Teils mitnehmen, wie es dann nach dem Krankenhaus weiterging, was da so auf uns an Herausforderungen gewartet hat. Ich glaube, einleitend können wir erstmal sagen, was ich ja auch schon in einer Folge erwähnt hatte, dass ja eigentlich das Jahr 2022, wo das ja passiert ist, am Anfang des Jahres war es für uns ja wie so ein Märchen, ne?
Auf jeden Fall.
Also für die, die es in der ersten Folge nicht so rausgehört haben, wir haben uns Ende 21 aktiv für den Kinderwunsch entschieden, haben dann auch im Zuge dessen nach größeren Immobilien geschaut, weil wir in einer 2,5-Zimmer-Wohnung gelebt haben und gesagt haben, wenn jetzt Kinderwunsch, dann gleich mit vergrößern und so weiter. Sind da auch, korrigiere mich, relativ schnell fündig geworden.
Im Grunde hat das 2 Besichtigungen gedauert. Genau, wir hatten eine Niete und dann halt die Bude, wo wir jetzt wohnen.
Richtig, also das lief echt wie geschmiert, war auch eine ganz witzige Geschichte, das zeigt so ein bisschen, wie sehr wir beide uns vertrauen. Ich war zu der Zeit in Spanien auf Montage ganz viel. Nicole hat sich die Hütte hier mit ihrer Schwester zusammen angeguckt, hat sofort gesagt, das ist es, hat da Interesse angemeldet. Als ich dann wiederkam, haben wir, ich glaube Anfang Dezember haben wir unterschrieben, ne?
Mhm, ja.
Genau, Anfang Dezember haben wir unterschrieben. Fun Fact, ist eine Doppelhaushälfte. Unsere Nachbarn sind unsere Vermieter und die Eigentümer. Wir sind zu denen hingefahren zur Unterschrift. Ich habe einfach unterschrieben, ohne mir die Bude nochmal anzugucken. Ich habe Nicole einfach blind vertraut. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig zu wissen für alles, was jetzt folgt. Ja, und dann ging es weiter, dass wir zum 1.3. einziehen durften.
Richtig.
Und im Zuge dessen stand auch so der ein oder andere IKEA-Besuch an. Und wie wir durch IKEA liefen, hat Nicole zu der Zeit gemerkt, Ende Februar, Anfang März, ihr geht's nicht so gut, sie ist irgendwie ein bisschen schlappi, sie hat Kreislauf. Und normalerweise bin ich immer der die Wagen bei uns schiebt. Plötzlich sagt sie, lass mich mal schieben, das hilft mir. Wie kamst du denn eigentlich auf den Trichter mit dem Test?
Wir waren ja sowieso im Kinderwunsch. Das heißt, man achtet noch mehr darauf, wann man seine Periode bekommt. Und es war so ziemlich genau, ja, der erste Tag, wo ich dann nachher hätte meine Periode bekommen müssen. Und dann habe ich halt direkt einen Test gemacht und war dann halt positiv. Ich habe direkt noch einen hinterher gemacht. Mensch, der war auch positiv. Ja, also ja. Wir waren mitten im Umzug. Wir hatten, ich glaube, seit 3 oder 4 Tagen den Schlüssel fürs Haus und dann hatten den positiven Schwangerschaftstest.
Ja, das hieß dann für mich ganz viel alleine machen, weil plötzlich Frau schon dich, Frau achte auf dich, achte auf euch. Das war für mich von Anfang an klar, dass es um euch geht, also um die beiden und nicht mehr nur um Nicole. Insofern war es eigentlich wie ein Märchen, vergrößert, umgezogen.
Ja, was ich noch gerne einwerfen möchte, als wir die Übergabe mit unseren Vermietern hier gemacht haben, man muss dazu wissen, wir haben im Garten einen kleinen Sandkasten zu stehen, die Vormieter haben stehen lassen. Und als wir da so durch den Garten gegangen sind zu viert, da sagte dann unsere Vermieterin, dass der auch hoffentlich bald bespielt wird. Und halt 2, 3 Tage später war halt klar, dass wir schwanger sind. Das fand ich auch sehr witzig.
Ja, es war alles schon so ein bisschen Humor des Schicksals zu der Zeit.
Märchen.
Ja, und dann sind wir halt hier eingezogen und die Zeit verging, die Schwangerschaft lief und die erste Phase war für dich, glaube ich, echt ätzend.
Ja.
Also ich glaube, das waren so die typischen ekligen ersten 3 Monate.
Naja, also 3 Monate nicht ganz, ne? Also so 1,5 bis 2 Monate maximal, aber die waren halt echt übel im wahrsten Sinne des Wortes. Nur ohne Übergeben, ja. Also mir war halt 24 Stunden lang schlecht.
Aber das Leben lief wunderbar zu der Zeit.
Mhm.
Und dann kam unser Sommerurlaub zum August oder im August. Es war irgendwie so Standard, dass wir um Nicoles Geburtstag rum Urlaub haben. So auch zu der Zeit. Für mich lief es nicht ganz so toll davor. Ich bin aus einer zu langen Montage gekommen, hat Nicoles Geburtstag verpasst und direkt von so einer blöden Montage in den Urlaub wollte ich eigentlich nicht mehr, aber das lief da halt so zu der Zeit. Im Nachhinein könnte man auch sagen, es war wie so ein Vorbote. Würde ich jetzt aber gar nicht so sehen, aber könnte, wenn man irgendwas reinfabulieren wollte, würde es okay.
Ja, aus deiner Sicht vielleicht bei mir nicht so.
Ja, und dann kam dieser Urlaub und da haben wir halt ganz normal Urlaub gemacht. Ne? Wir haben im Garten gearbeitet, Wir haben Ikea besucht, aber da kam dann dieser
Ikea-Besuch. Ja, genau. Also man muss dazu sagen, es war ja auch wieder noch Corona so ein bisschen die Zeit. Das heißt, Hannes durfte nie mit zum Gynäkologen. Mir wurde erst beim 3. Screening mitgeteilt, dass ich tatsächlich bei den großen Screenings meinen Mann mitnehmen dürfte, wenn ich wollte. Unter Voraussetzung, er bringt einen negativen Corona-Test mit. Genau, und wir waren an einem Freitag noch bei IKEA. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich weiß, wir haben...
Nee, wir waren samstags bei IKEA.
Nee, das war Freitag.
Aber den Freitag davor hat sie noch geboxt.
Nein, es war 19. August, Freitag. da haben wir noch einen Spielebogen für sie gekauft. Ich weiß, ich habe vormittags mich noch bei jemandem bedankt, der mir damals zum Geburtstag gratuliert hat. Und da hatte ich hatte mein Handy dann halt so auf dem Bauch liegen und da hat sie halt gegengeboxt. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, dann kam halt das Wochenende, der Montag, da war ich dann auch irgendwie platt. Ich glaube, Dienstag hatten wir dann den Gynäkologentermin.
Ja.
Da saßen wir noch am Frühstückstisch und ich habe schon zu Hannes gesagt, irgendwie habe ich nicht so ein richtig gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, sie ist nicht mehr so aktiv. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl noch, sie bewegt sich, aber das hätten auch Übungswehen sein können. Also es war, als würde sich was strecken. Aber man weiß ja nie, wie sich das alles anfühlt, bis man irgendwelche Dinge fühlt. Aber es kann einem ja auch wieder nicht jemand erklären, was es wirklich ist, was man da gerade fühlt. Es sei denn, man guckt da direkt mit dem Ultraschall parallel rein. Ja, naja, dann hat Hannes nochmal gegoogelt, 30. Woche, da wird es schon normal, dass sie sich nicht mehr so oft bewegen. Weil
der Platz im Bauch nimmt ab, ne? Und es wird alles enger und sie werden träger, weil sie in der Massephase stecken.
Genau, also haben wir halt uns das versucht, schön zu reden, sage ich mal auf gut Deutsch. Dann sind wir zum Gynäkologen. Zuerst wurde das CTG gemacht oder sollte das CTG gemacht werden eher, aber da wurde nichts gefunden. Ich habe mich von links auf rechts auf den Rücken und wieder zurückgedreht. Zwei oder drei verschiedene Arzthelferinnen haben da versucht, was zu finden, aber nichts. Also wurde ich dann erstmal wieder ins Wartezimmer geschickt. Und dann wurde gesagt,
man muss dazu sagen, der Wartebereich zu der Zeit aufgrund von Corona war im Treppenhaus auf dahingestellten Stühlen. Und ich saß natürlich draußen, habe gewartet, dass das CTG fertig wird. Du hinterfragst ja nichts, dass es so lange dauert, weil ein CTG dauert ja nun mal.
Richtig.
Und dann kamst du da raus und hast mir erzählt, ja, die haben beim CTG nichts gefunden. Und da war ich, muss ich sagen, du warst schon super unruhig.
Mhm.
Ich auch innerlich. Ich bin aber auch in unserer Beziehung der Ruhepol. Das heißt, trotz dieser inneren Unruhe habe ich natürlich halt erst versucht, dich zu beruhigen und zu sagen, hey, komm, passt schon, das ist halt so, gibt immer mal doofe Tage.
Ja. Genau. Also hat man dann gesagt, machen wir erstmal einen Ultraschall, gucken, wie sie liegt, damit wir auch wissen, wo wir die Knöpfe vom CTG halt dran tun müssen. Ja, dann kamen wir dann bei der Ärztin ins Zimmer. Sie fragte, wie ist? Ich so, ich habe das Gefühl, ich merke sie nicht mehr so viel. Aber habe dann auch im gleichen Zug gesagt, aber ich habe auch gelesen, dass es sein kann, weil sie ja jetzt zu groß ist und so. Und da an der Reaktion habe ich schon gemerkt, da geht sie nicht so ganz d'accord mit. Sie war verhalten.
Sie hat auch ein bisschen, ich will nicht sagen, Unruhe ausgestrahlt, aber du hast gemerkt, sie sagt jetzt nicht gleich zu dir, ja, machen Sie sich keine Sorgen, alles super, sondern sie hat auch, die Alarmglocken sind angegangen.
Sie hat es einfach nicht kommentiert.
Ja.
Genau. Sie hat nur gesagt, dann legen Sie sich mal auf die Liege. Und, kurze Zeit später hieß es dann auch tatsächlich schon, ich kann keinen Herzton mehr finden.
Ich glaube, das ist so für mich, wenn ich da jetzt, also ich merke es gerade, wo wir das im Kopf alles wieder durchgehen, dass ich wieder komplett in der Situation bin.
Ja.
Ich habe ja auch letztens über meine PTBS gesprochen. Es ist so für mich auch dieser erste Moment, wenn ich sage, was löst bei mir PTBS aus, ist dieser Moment im Behandlungszimmer, das Klicken vom Ultraschallgerät und ja, das Drumherum, also diese ganze Situation. Ich habe auch dieses Behandlungszimmer nie wieder betreten seitdem. Ich hätte einmal in der Folgeschwangerschaft die Chance gehabt oder zwei, dreimal. Habe es aber echt vermieden, weil ich gesagt habe, ich bringe es nicht fertig. Es holt mich komplett ein. Ich kriege heute noch Klamotten, wenn ich das Klicken vom Ultraschall höre. Wir hatten es ja bei Mats, dass wir letztens sein Herz checken lassen mussten, wo aber gar nichts los war. Aber selbst da hat mich dieses Klicken vom Ultraschallgerät, wenn sie da die Dinge vermessen, nervös gemacht.
Ja, genau. Also, ja, dann hat sie trotzdem halt noch diverse Messungen durchgenommen. Das besagte Klicken vom Ultraschall. Und dann hat sie uns halt so ein bisschen aufgeklärt, hat uns geraten, in ein Krankenhaus zu gehen, wo wir nicht ursprünglich entbinden wollten. Also wir wollten eigentlich in dem Krankenhaus, wo Hannes geboren wurde, entbinden. Und dann hat sie aber gesagt, sie würde uns jetzt in unserem Fall Lüneburg vorschlagen. Ja, einfach.
Also an der Stelle, warum erwähnen wir das Krankenhaus namentlich? Weil das wird noch sehr, sehr wichtig, weil das ist in meinen Augen schon fast am Ende eine Empfehlung, die wir da aussprechen, wenn ihr hier oben aus der Gegend kommt und ihr habt euch noch nicht für ein Krankenhaus entschieden und Lüneburg wäre eine Option für euch, dann von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir waren da jetzt zweimal, einmal mit unserem Sternkind, einmal mit unserem Regenbogenkind und es war beides Male eine super Erfahrung. Sogar das eine Mal, obwohl es so desaströs, so schicksalhaft war, hatten wir trotzdem von der reinen Betreuung her, medizinischerseits, eine unglaubliche Erfahrung, die sehr, sehr positiv war.
Genau. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir das Krankenhaus, wo wir eigentlich entbinden wollten, nicht verbrennen, gedanklich, ne?
Jetzt habe ich ja schon gespoilert. Wir haben dort danach nochmal entbunden.
Ja, gut. ja, dann hat die Ärztin auch schon bei dem Krankenhaus angerufen, hat uns angekündigt, sagte zu mir, sie meldet sich bei mir nachher nochmal telefonisch, um mir mitzuteilen, was jetzt Lüneburg gesagt hat. Ja, dann wurden wir quasi aus der Praxis entlassen, sag ich mal. Hannes ist schon vorgegangen. Ich musste dann nochmal bei den am Tresen warten, glaube ich, auf eine Überweisung oder so. Stand da natürlich, hab geweint wie ein Schlosshund. Ich bin eigentlich schon auf der Liege beim Ultraschall natürlich zusammengebrochen. Ja, und dann standen wir, weiß ich, nochmal vor der Praxis draußen, vor der Tür. Haben uns gefragt, warum wir? Ich glaube, ich habe nochmal gefragt, ob das Karma ist. Wobei, ja, ich mir eigentlich nichts vorzuwerfen hätte, warum es jetzt ein Karma sein soll.
Ja, es war halt, also ich weiß noch, ich hatte drin schon das Bedürfnis, irgendwas kaputt zu hauen. Ich hatte drin schon das Bedürfnis zu schreien. Ich hatte draußen auch das Bedürfnis zu schreien. Ich habe mich aber nicht getraut zu schreien, weil das Erste, was beschäftigt hat, was denken die Menschen? Das war so mein erster Gedanke. Das heißt, ich bin komplett irgendwie mehr implodiert als explodiert. Und dann sind wir erstmal nach Hause gefahren. Und
richtig.
Irgendwie, also frag mich heute bitte immer noch nicht, wie wir diese Autofahrt nach Hause geschafft haben. Es ist nach wie vor ein Wunder der Natur. Es ist wie, wenn du morgens völlig übermüdet ins Büro fährst und dich fragst, wie bin ich eigentlich im Büro angekommen? Ja, und dann fing eigentlich so ein bisschen der, ich nenne es im Nachhinein immer gerne, der Maschinenmodus an.
Ich Überlebensmodus
tatsächlich. Ja, der Überlebensmodus. Wie du halt in so einen Modus gelangst, wo du so total irrationale Dinge tust. Also ich habe meinen Chef informiert, habe ich ja auch schon in der Folge erwähnt. Ich habe gesagt, ja Chef, wir haben unser Kind verloren. Ich komme erst von dir. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Und so total nüchtern. Einzige, was ich weiß, ich habe in der Küche auf dem Boden gesessen.
Ja.
Ich mochte irgendwie nicht auf dem Stuhl sitzen.
Ich stand draußen also Hannes hat drin telefoniert. Ich bin auf die Terrasse gegangen, habe meine komplette Family abtelefoniert, habe meiner Firma Bescheid gesagt und der Hebamme, die den Geburtsvorbereitungskurs gegeben hat. Ich weiß noch, ich glaube, mein Bruder war so ziemlich der Letzte, den ich informiert habe in dieser Telefonkette. Und man funktioniert ja einfach nur noch. Und dann habe ich irgendwie sowas zu ihm gesagt wie, verdau das erstmal. Und das auch in einem echt blöden Ton. Also ganz komisch. Es tut mir auch heute noch unendlich leid, wie ich das gesagt habe. Aber nun ja, man ist halt in diesem Ausnahmezustand letztendlich.
Ja, also bei mir war es so, ich habe hauptsächlich meine Mutter informiert. Mein Vater braucht ihn nicht informieren. Das steht noch auf einem anderen Blatt, da werden wir auch noch irgendwann zu kommen, weil mit dem habe ich seit 2021 keinen Kontakt mehr.
Ich habe ihm irgendwann im Laufe der Schwangerschaft mal erzählt, dass wir schwanger sind, aber ich hatte natürlich erstmal nicht das Bedürfnis, ihm Bescheid zu sagen, dass da was schiefgegangen ist. Also habe ich meine Mutter informiert, die hat sich dann auch direkt zu uns fahren lassen von meiner Tante, weil die beiden in der gleichen Firma arbeiten, und hat gesagt, ich komme vorbei, ich will gerade bei euch sein, ich halte es hier eh nicht mehr aus, also arbeiten wir durch. Ich weiß heute noch, wie schwer es mir fiel, in dem Moment am Telefon überhaupt diese Worte über die Lippen zu bringen, so, ja, wir haben keinen Herzschlag mehr oder das Herz schlägt nicht mehr. Das ist mir heute noch abstrus. Dann kamen die beiden bei uns an und es war immer noch eine völlig surreale Situation. Also ich weiß auch bis heute, dieser Gedanke, der mich gekillt hat, war diese Vorstellung, dass unsere Tochter in deinem Bauch irgendwie nur noch so vor sich hintreibt.
Ja.
So sinnbildlich, so wie so eine... Ich will jetzt nicht sagen, wie eine Wasserleiche, aber es ist ja so, du hast ja das Fruchtwasser, da drin ist ein Kind und es ist tot. Das heißt, es treibt ja eigentlich nur noch.
Ja, ja, richtig.
Also das war für mich so ein ganz, also ich habe auch damals gedacht, mein erster Gedanke war, ja gut, die machen dich auf, die nehmen das Kind raus und fertig. Mhm. Bis wir dann irgendwann darüber stolperten, dass das eine normale Geburt werden wird.
Ja, das sagte die Gynäkologin, glaube ich, noch tatsächlich zu uns. Ich glaube, ich fragte, wird da ein Kaiserschnitt gemacht, und sie sagte, nee, das wird standardmäßig, ist das eine natürliche Geburt. Aber apropos Gynäkologin, die hat mich dann ja auch noch wieder angerufen, weil sie ja mit Lüneburg gesprochen hat und teilte mir mit, dass wir für den nächsten Tag morgens um 7, glaube ich, oder so angemeldet sind, sollten wir es aber nicht aushalten und möchten wir die Entbindung doch recht schnell in die Wege leiten, können wir natürlich auch am selben Tag noch nach Lüneburg fahren. Das haben wir dann erstmal so hingenommen und haben uns dann beratschlagt.
Ja, ich habe ja damals eigentlich schon das gemacht, was ich auch in der ganzen zweiten Schwangerschaft gemacht habe, was ich eigentlich immer gemacht habe in diesen Zusammenhängen. Ich habe immer gesagt, es ist dein Körper, es sind deine Entscheidungen. Wenn ich dir dazu etwas sage, sind es immer nur Empfehlungen oder meine Sichtweisen, aber am Ende des Tages habe ich dir immer die Hoheitsentscheidung gelassen und habe gesagt, ich trage die Entscheidung aber mit. Wohingegen, wenn du gesagt hast, ich weiß nicht, entscheide du, habe ich auch entschieden. Also ich habe dich nie alleine gelassen, glaube ich.
Ja, also letztendlich hat auch deine Mutter und deine Tante uns eher bestärkt dazu, glaube ich, dass wir am selben Tag noch nach Lüneburg fahren. Ja, und wie gesagt, auch allein die Vorstellung, jetzt noch irgendwie einen ganzen Tag damit zu verbringen, dass mein totes Kind in meinem Bauch irgendwie ist. Also ja, schrecklicher Gedanke. Also ja, kann ich nicht anders sagen. Tja, und dann haben deine Mutter und ich mal eben schnell meine Taschen gepackt, ne?
Richtig, es war ja sogar so, dass meine Mutter uns ja auch begleitet hat.
Genau.
Also die hat gesagt, wenn ihr wollt, dann komme ich mit. Und dann sind wir tatsächlich mit ihr zusammen nach Lüneburg ins Krankenhaus gefahren.
Genau, haben währenddessen nochmal beratschlagt, was wir mit dem Namen machen. Wir wollten...
Ja, also wir waren ja, ich glaube, das ist auch dem Überlebensmodus geschuldet. Ich war so irrational unterwegs. Für mich war zu der Zeit ins Krankenhaus fahren, Kind irgendwie raus, jetzt mal blöd gesprochen, und dann möglichst schnell nach Hause verarbeiten, vergessen, verdrängen und das Leben wieder in den Griff kriegen.
Ja. Ja.
Also bis da war uns ja noch gar nicht klar, in was für ein Rabbit Hole wir abtauchen würden.
Richtig. Also wir waren uns einig, wir wollen nicht den Namen verwenden, den wir ursprünglich für sie ausgesucht haben. Einfach, falls wir doch nochmal schwanger werden, es ein Mädchen wird, dann hätten wir halt nochmal unseren Wunschnamen. Wir haben dann halt rumgeflaxt und haben keine vernünftigen Namen. Also jetzt auch nichts Abfälliges oder
also
so.
Also wir hatten einen Codenamen für sie, möchte ich jetzt hier gar nicht erwähnen. Nee. Aber wir haben so gedacht, der Codename oder der Arbeitsname, das wird ihr Name, den sie denn kriegen soll.
Ja.
Da hat meine Mutter damals dann schon so gesagt, ja, finde ich jetzt nicht so cool, macht euch da mal nicht in Anführungsstrichen lustig drüber. Aber für uns war das so diese Ausnahmesituation, das war unser Umgang damit.
Ja, also wir haben auch relativ, wir haben einen sehr schwarzen Humor teilweise. Auch im Umgang mit dieser ganzen Sternkind-Geschichte von uns persönlich, also alles, was Lou betrifft. Aber wir wissen, wie wir es nehmen müssen, wir beide. Deswegen, also diese in Anführungsstrichen Witze, die machen wir nur unter uns.
Ja, jetzt im Nachhinein betrachtet kann man sagen, dass damals dann im Krankenhaus gleich zu Anfang das erste Mal schon eine Situation kam, wo du merkst, die Welt ist auf dieses Thema nicht vorbereitet. Also wir wussten ja nicht, wo wir hin müssen, also haben wir uns eine Info gemeldet. Das war damals noch so eine Corona-Info, also so ein Tisch vorne im Eingangsbereich, wo dann getestet wird, geguckt wird, bist du getestet. Dann hast du ein Armband gekriegt, dass du getestet bist, dass du ins Krankenhaus rein, raus darfst und so weiter. Und dann gehst du dahin, stellst dich vor, Nicole, so irgendwie mehr oder weniger stark, ja, ich bin hier, ich soll mein Kind zur Welt bringen. Und das Erste, was die natürlich macht, an der Info, so, oh schön, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Und dann sagst du zu der so, ja, nee, unser Kind ist tot. Und das war der total unangenehm.
Aber die weiß es ja auch nicht
die besser. Konnte ja gar nichts dafür, die wusste ja gar nicht, warum wir da sind. Aber da merkst du halt, das ist genauso, wie du stehst dann schwanger im Aufzug, da steigen andere Leute mit ein, die steigen dann vorher aus und sagen zu dir alles Gute. Hm. Oder du auch denkst, ja, haha, der Zug ist abgefahren.
Ja.
Und so merkst, hast du im Krankenhaus eigentlich schon eine Situation nach der anderen. Das ist ja egal, ob du im regulären Kreißsaal bist, ob du da Babys schreien hörst, ob du nachher im Nachhinein auf der Frauenstation bist, an die die Geburtenstation angeschlossen ist und du hörst die Babys schreien. Also diese ganze Infrastruktur im Krankenhaus ist ja gar nicht darauf ausgelegt. Aber wozu auch? Es ist ja nicht das Normal, was erwartet wird. Und du kannst ja nicht eine extra Station dafür aufmachen. Aber im Nachhinein sage ich halt, ja, da fängt es schon an mit der, ich will nicht sagen Ungleichbehandlung, aber mit den ersten Problemen, auf die du stößt und die dir das Leben zur Hölle machen. Das ist wirklich so.
Ja, ich überlege gerade, vielleicht könnte man, ist natürlich Zukunftsmusik, ne? Aber vielleicht irgendwie so ein Zeichen, das jeder kennt, so von wegen, du brauchst mir jetzt nicht mehr gratulieren oder so, wenn ich mit einer dicken Kugel im Krankenhaus rumlaufe.
Ja, das Problem ist, es gibt ja, also habe ich auch schon Kontakt mit gehabt auf Instagram, da gibt es das Sternband, das Erkennungszeichen für Sternkindeltern und Eltern mit unerfülltem Kinderwunsch. Grüße gehen raus an Nadia. Aber könnt ihr auch gerne mal nachschauen auf Instagram unter Sternband oder googeln. Aber das bringt dir ja nichts, wenn du gerade mit einer prallen Kugel mit deinem Totenkind ins Krankenhaus gehst, dann hast du dieses Armband ja nicht.
Ja, da kommt noch dazu, dass die anderen das ja auch wissen müssen.
Richtig.
So. Also das ist so wie mit diesen blinden Punkten für die Sehbehinderten. Genau. Da brauchst du ja Jahrzehnte, um das wirklich zu integrieren.
Ja, beim Krankenhaus würde ich sagen, retrospektiv betrachtet, haben sie trotzdem sehr viel für uns getan. Also,
ja, auf jeden Fall.
Wir haben das Erste, was den Dienstagnachmittag gemacht wurde, nochmal ein Ultraschall, also Diagnose bestätigen. Ich war nicht mit im Raum, weil ich habe gesagt, ich bin gerade gekillt von Klick-Klack-Geräuschen.
Ich wurde noch gefragt beim Ultraschall, ob ich trotzdem mitgucken möchte oder ob sie den Bildschirm ausmachen soll. Aber ich habe trotzdem nochmal mitgeguckt. Genau, also auf jeden Fall sehr, sehr sensibel und einfühlsam.
Ja, und dann wurden wir erstmal normal auf Station aufgenommen, weil dann ja eingeleitet werden muss. Und wir haben ein Einzelzimmer gekriegt, was auch sehr gut war oder sehr professionell. Wie gesagt, es war noch Corona. Es war so, selbst Väter und so, bitte nur in den Besuchszeiten kommen und gehen. Ich hatte jedoch einen Freifahrtschein. Ich durfte kommen und gehen, wann ich wollte. Ich hätte auch nachts um 1 gehen oder nachts um 3 kommen können.
Beziehungsweise auch eine andere Bezugsperson, wenn ich die gewünscht hätte.
Richtig, also es durfte eine Person, hätte immer auf dem Zimmer sein dürfen, egal wer. Da hatten wir so ein bisschen Narrenfreiheit, was auch sehr, sehr gut gelöst war. Wir haben dann auch am selben Nachmittag noch Besuch vom Krankenhauspsychologen gekriegt, der sich schon mal vorgestellt hat und wenn wir Redebedarf haben und so weiter. Wobei zu der Zeit immer noch für uns, wir waren immer noch in diesem Modus, schnell hier alles abwickeln, ab nach Hause und Füße lecco mio. Ja, wir haben dieses ganze Ausmaß irgendwie noch gar nicht begriffen zu der Zeit.
Also ich war da nicht so drauf, das warst eher du. Ich habe nicht so weit gedacht, ich habe einfach auf mich zukommen lassen. Also das war wieder mein Funktionsmodus. Das ist da, wo wir ergänzen uns sehr gut tatsächlich, wenn es ums Überleben-Modi geht letztendlich. Wenn Hannes einen schwachen Moment hat, dann kriege ich es hin, dass ich dann halt die Starke bin. Und so war die Krankenhauszeit tatsächlich. Er war am Boden zerstört und hat teilweise geweint. Und ich war letztendlich die Starke, die gesagt hat, es ist okay. Es ist okay, dass wir jetzt hier sind. Es ist okay, dass du weinst. Wie kriegen das hin?
Ja, es ist zum Beispiel auch so, ich bin tatsächlich in der Nacht, da kann man jetzt von halten, was man will, von Dienstag auf Mittwoch, also wir sind ja Dienstag ins Krankenhaus, mittwochs abends kam Lou erst. Ich habe diese Nacht zu Hause verbracht, weil ich habe es im Krankenhaus nicht ausgehalten, weil ich habe eine Abneigung gegen Krankenhäuser. Und unter diesen Umständen war es halt nochmal doppelt schlimm. Ich habe die Nacht tatsächlich zu Hause verbracht, weil ich diesen Abstand, diese Ruhe brauchte. Und selbst das hat Nicole in dem Moment akzeptiert und mitgetragen, weil sie wusste, es ist für mich das Beste in dem Moment. Und das rechne ich ihr nach wie vor heute auch noch sehr, sehr hoch an.
Ja, ich würde auch sagen, dass es mir auch, weiß ich nicht, ob man gut getan sagen kann dazu.
Also ja, es war auch mit der Situation alleine so.
Es war okay für mich. Also, ich habe nachmittags oder im frühen Abend oder so die Einleitung bekommen. Ich weiß nicht mehr, wann du losgefahren bist. 21, 22 Uhr.
22, 23
Uhr. Ja, also wirklich spät. Die einzige Bedingung war, man muss wissen, Hannes hat einen festen Schlaf, wenn er will. Er hört seine Wecker so gut wie gar nicht. dass er da irgendwie was macht, dass er halt die Wecker hört und beziehungsweise den Anruf hört, weil Anrufe hört er ja dann logischerweise auch nicht. Ich glaube, du hast dir den Wecker stündlich gestellt. Ja, ich habe die ganze Nacht so gut wie gar nicht geschlafen. Ich hatte aber auch nur leichte Wehen. Also die Einleitung hat jetzt noch nicht so wirklich gefruchtet. Genau. Und ja, wie gesagt, habe fast gar nicht geschlafen. Habe halt den Fernseher geguckt, habe mich berieseln lassen und habe einfach irgendwie gefühlt an nichts gedacht, würde ich jetzt mal sagen. Woran ich mich noch erinnern kann, ich habe mich nicht getraut, meinen Bauch anzufassen. Also da hatte ich ein Problem mit tatsächlich. Hatten wir uns abgemacht, dass ich ihn anrufe, wenn ich denke, er sollte sich wieder auf den Weg machen. Das war dann, ja, weiß ich nicht, gegen 5 so.
Morgens um 5. Ich habe selber, glaube ich, erst um 1:30, 2 geschlafen. Genau. Also es war eine sehr kurze Nacht. Ist auch wieder eine dieser Autofahrten, wo ich sage, keine Ahnung wie, aber es hat geklappt.
Ja, also ich habe ihn dann angerufen, wir haben gesprochen, habe gesagt, so langsam könntest du dich auf die Socken machen. Während wir telefoniert haben, hatte ich tatsächlich den Blasensprung. Ich glaube, dann haben wir erstmal Schluss gemacht. Du hast dich langsam fertig gemacht und bist dann zu mir gefahren.
Genau, ja. Und dann haben wir auch wieder Unterstützung von meiner Mutter bekommen. Die ist mit meinem Stiefpapa ins Krankenhaus gekommen, hat den ganzen Tag dann mit uns auf dem Zimmer verbracht, hat uns unterstützt und so konnte sie dann bei Nicole bleiben. Ich konnte zwischendurch mal in die frische Luft, weil ich brauchte einfach zwischendurch ein bisschen frische Luft und Abstand. Ja, bis es dann abends auf einmal soweit war.
Also ich hatte im Laufe des Tages irgendwann die zweite Einleitung bekommen. Gegen Nachmittag wurden die Wehen dann stärker. Da war Hannes gerade unterwegs und Schwiegermutter bei mir. So stark, dass sie dann tatsächlich mir auch die Stirn immer nass abgetupft, also mit Wasser abgetupft hatte, also mit einem Lappen. Ne? Und ich habe immer mehr Schmerzmittel gefordert und auch bekommen. Und irgendwann hieß es dann, ja, wir müssen mal gucken, ob wir nicht sonst schon mal in den Kreißsaal gehen. Dann wollten sie halt irgendwie Rücksprache halten mit der Ärztin, weil ich auch eine PDA haben wollte. Wenn ich mich nicht quälen muss, dann würde ich das halt auch in Anspruch nehmen, logischerweise.
Also es hieß damals sinngemäß, dadurch, dass Lou halt ja schon tot war, dass Nicole alles haben kann, was sie will und niemand sich für irgendwas gerade quälen muss, dass es halt keinen Sinn macht.
Genau. Aber wie gesagt, die Schmerzmittel über den Tropf, die haben halt nichts mehr gebracht. Ja, und dann kam Hannes gerade aufs Zimmer wieder zurück und parallel eine Schwester und eine Hebamme, die dann sagte, wir gehen jetzt in den Kreißsaal.
Richtig.
Und dann guckte sie Hannes noch so an, so wie wollen Sie mit? Weil Hannes das irgendwie gar nicht so schnell gerafft hat, weil er ja halt eben gerade erst aufs Zimmer gekommen ist und gar nicht wusste, wie schlimm die Wehen jetzt schon sind. Dann wurde ich halt rübergerollt. Ich weiß noch, dass die Bodenwellen eine Katastrophe waren. Wir kamen dann im Kreißsaal an. Ich hatte schon auf dem Weg dorthin gemerkt, die Wehen fühlen sich langsam nicht mehr so an wie die anderen Wehen. Als wir dann im Kreißsaal angekommen sind, sagte ich dann zu den Ärztinnen und Hebammen, die da so waren, ich glaube, ich muss pressen. Und dann haben die gesagt, ja, dann müssen Sie beim nächsten Mal pressen. Dann haben sie mich noch gefragt, ob ich von meinem Bett auf das Kreißsaalbett rüber will. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, was ist besser. Dann bin ich da irgendwie noch rübergekommen. Ich habe da tatsächlich nur 10 Minuten gelegen. Und weiß ich nicht, wie viel Mal ich pressen musste.
2-3 Mal.
2-3 Mal, nicht viel mehr. Und dann war die kleine Maus auch schon auf der Welt und wurde von der Hebamme und der Assistenzärztin, ja, betüdelt.
Gewogen, gemessen.
Naja, das noch nicht. Die wurde erstmal nur da irgendwie abgetrocknet das oder schon, sowas. Ja. Dann kam die Oberärztin rein, sagte nun, was macht ihr hier noch? Sie muss sofort in den OP, weil ich merkte, dass immer so schwallartig halt Blut aus mir kam. Aber
wir hatten Nabelschnurabriss.
Ja, die Nabelschnur ist von der Plazenta abgerissen, was halt für die Blutung gesorgt hat, die halt schnellstmöglich versorgt werden musste. Genau. Dann wurde ich in den OP geschoben.
Ich saß alleine da.
Kein Kind, keine Frau.
Und mir wurde die Empfehlung ausgesprochen, ich könnte ja aufs Zimmer gehen und warten. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja auch keine Option, alleine im Zimmer sitzen, da drehe ich ja komplett durch. Ich hatte aber Glück, meine Mutter stand noch unten und mein Glück war zu der Zeit, dass sie noch normale Zigaretten geraucht hat und gesagt hat, ich rauche noch eine, bevor wir losfahren zu meinem Stiefpapa. Und dann habe ich geschrieben, ey, seid ihr noch unten? Ja, ich sah alles klar, wartet, ich bin runter und dadurch hatte ich Begleitung, weil ich hatte irgendwie zu der Zeit, weil die Ärztin auch so Stress gemacht hat, ist in meinem Kopf so abgegangen, ja geil, gehe ich jetzt ohne Frau und ohne Kind nach Hause oder was? Und ja, während ich da unten stand, ist mir der Name eingefallen. Und als ich den Anruf kriegte, dass Nicole aus dem OP raus und ich wieder hoch darf, bin ich dann hoch zu Nicole.
Genau, da muss ich zu sagen, also ich bin aufgewacht und ich glaube, das Erste, woran ich tatsächlich gedacht habe, ist halt der Name, der mir so eingefallen ist. Genau.
Ja, und ich kam dann rein und gesagt, du, ich habe einen Namen. Sagt sie, na? Ich sage, ja, Luisa. Und dann sagt sie, oh, ich hatte Lilly im Kopf. Und da standen wir und haben gesagt, Luisa Lilly, klingt doch super. Ja. Und dann, das war halt auch so wieder so ein Sinnbild, das, wie wir funktionieren. Wir waren getrennt voneinander, haben uns Namen überlegt oder Namen im Kopf gehabt und beide fangen mit L an und haben die identische Länge auch noch.
Ja, gut.
Fast, also ziemlich so. Und
die harmonieren
matchen
halt
so gut. So. Ja. Ja. In dieser Zeit im Kreißsaal, da ist dann ganz viel gereift in uns. Da haben wir uns für eine anständige Beisetzung, Beerdigung entschieden, statt dem Gemeinschaftsgrab. Wir haben uns für einen anständigen Namen entschieden. Wir haben so Entscheidungen getroffen und sind dann nach...
Ich muss sagen, wir konnten auch ein bisschen flachsen.
Ja,
das war wieder
uns. Das war so ein Moment der Klarheit, weil die Arbeit war erstmal erledigt. Jetzt konnten wir so ein bisschen besser...
Also flachsen zum Beispiel im Sinne von Hannes hat ja jetzt aufgrund... Er hat eine Lippenkiefer-Gaumenspalte und hat halt viele OPs hinter sich. Aber musste dann halt zu mir sagen, so von wegen Respekt, so viele Schläuche hatte ich noch nicht an mir dran.
Ja.
So.
Ja, und da habe ich Nicole halt so ein bisschen betüttelt, habe ihr Brote geschmiert, weil die hatte den Hunger und Trinken gegeben und so weiter. Und dann sind wir wenige Zeit später aufs Zimmer gekommen. Ich habe diese Nacht dann auch im Krankenhaus verbracht. Und dann waren ja noch so ein, zwei Themen offen. Also wir haben Lou danach, nach der Geburt, erstmal nicht zu uns genommen. Wir haben sie nicht gesehen, wir wollten sie erstmal nicht sehen.
Richtig.
Wir hatten da auch so ein bisschen Angst vor. Gerade weil wir auch gesagt bekommen haben, sie sieht halt nicht ganz so...
Nee.
Normal aus wegen dieser Eihaut.
Nein, das wurde nicht gesagt.
Ach so.
Uns wurde gar nichts gesagt. Weder wie sie aussieht, nur, wir wurden nur gefragt, sie wissen, was es wird.
Ach so, ja, ein Mädchen. Genau. Ja, jedenfalls kam dann am nächsten Morgen der Psychologe zu. Nee, wir haben dann den Psychologen einbestellt irgendwann.
Ich weiß es nicht mehr.
Weil wir gesagt haben, wir möchten ihr gerne begegnen, aber definitiv nicht alleine. Wir möchten das unter psychologischer Betreuung machen.
Genau.
Das war dann so, dass es gibt da so einen Raum der Stille, den gibt es ja auch in jedem Krankenhaus, das ist wie so ein Gebetsraum oder so ein Meditationsraum, so ein bisschen. Da wurde sie dann hingebracht.
Ich muss kurz dazu sagen, im Zuge dessen, als er dann zu uns kam, um uns abzuholen, hat er uns vorgewarnt, dass nicht die Babys manchmal so aussehen,
wie man es erwartet.
Wie es erwartet, sondern dass sie halt eine andere Farbe haben können und so weiter und so fort.
Genau, und dann sind wir mit ihm da runtergefahren und haben dann in seiner Gegenwart sind wir Lou das erste Mal begegnet, haben sie auch auf den Arm genommen, also Nicole hat sie auf den Arm genommen. Ich habe nur hingeschaut, weil ich hatte da so ein bisschen mehr Distanz, weil ich das nicht so fertig gebracht habe. Da haben sie das erste Mal gesehen, haben halt gesehen, wie sie aussieht, haben ihre großen Hände gesehen und so weiter. Und das war auch im Nachhinein sehr, sehr wichtig für uns. Einfach, das war nochmal so ein bewusster Abschied auch so ein bisschen.
Genau.
Und
was man halt, so viel möchte ich sagen, sie sah halt wirklich nicht normal aus, weil von der Fruchtblase die Haut um ihren Kopf gestülpt war und die Nabelschnur mit im Gesicht eingeklemmt war. Also wir gehen davon aus, also die Ärzte und wir, dass sie einfach an einem Nabelschnurvorfall gestorben ist. Die Nabelschnur sah aus, als hätte man einen Gartenschlauch zusammengedreht letztendlich, ne? Kann man so sagen. Und dass da halt dann die Versorgung nicht mehr gegeben war. Genau, und das lag halt alles irgendwie im Gesicht und hat man da nicht rausgekriegt.
Ja, genau. Dann war noch ein großes Thema offen. Das war der Sternenkundenfotograf. Das war auch was, wo wir sehr lange sehr viel Distanz zu hatten.
Da haben wir uns am meisten geweigert,
tatsächlich. Weil das für uns so war, ey, wir wollen irgendwie nicht, dass unser totes Kind da irgendwie drapiert wird für Fotos. Und das hat sich so falsch angefühlt. Und auch da wieder dickes Lob an Lüneburg. Da haben uns einige gut zugesprochen. Schlussendlich war es dann eine Hebamme, die auch sagte, sie hat selber Kinder. Die sagte so, ja, lassen Sie das doch lieber machen. Niemand sagt ja, dass Sie sich die Fotos angucken müssen im Nachhinein. Aber allein die Chance zu haben, sich die Fotos angucken zu können.
Ja, letztendlich haben wir in dem Moment einfach nur bis zur Wand gedacht. Wir haben einfach nur gedacht, wie die Fotos gemacht werden und finden das nicht schön, aber nicht, was es danach sein könnte.
Haben wir uns dadurch tatsächlich ermutigen lassen und sind dann wenig später oder am nächsten Tag, weiß ich gar nicht mehr.
Nee, also noch... Also erstmal A, dass die Fotos überhaupt gemacht werden. Und dann wurden wir auch noch dazu ermuntert,
Familienfotos zu machen.
Also mit dazu zu gehen und auch Fotos mit ihr zu machen.
Und das haben wir dann auch machen lassen später.
Und dabei ist auch das beste Familienfoto entstanden, was wir irgendwie haben können, finde ich persönlich. Das war die Sache mit dem Sternkind-Fotografen. Ich wollte sie mir auch relativ schnell angucken, die Bilder, als sie dann bei uns waren. Kann ich auch schon mal so sagen.
Ja, und dann haben wir tatsächlich noch einen Bonustag im Krankenhaus genommen. Also wir haben das alles, was wir an Terminen da so hatten, echt gestreckt, um so lange wie möglich in dieser Sicherheitsbubble zu bleiben. Weil wir beide, glaube ich, so ein bisschen Respekt vorm Nachhausekommen
hatten. Auf jeden Fall, ja.
Wir hatten aber auch da wieder das große Glück, dass wir auf einem Wochenende nach Hause kamen. Ich glaube, es war ein Samstagmorgen, Freitagabend.
Freitagabend,
meine ich. Auf jeden Fall haben wir am nächsten Tag direkt wieder Besuch von meiner Mama bekommen, die dann mit mir erstmal einkaufen gefahren ist, weil ich gesagt habe, ich kann alleine nicht einkaufen gehen, ich drehe durch.
Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Und haben so halt sehr viel Hilfe gehabt und konnten erstmal hier zu Hause zusammen alles auf Vordermann bringen, weil Nicole natürlich auch logischerweise Wochenbett hatte und ich irgendwie in den Funktionsmodus kommen musste, was mir natürlich auch sehr schwer fiel, weil es ist nun mal sehr viel Arbeit in Anführungsstrichen an mir hängen geblieben. Das meine ich aber gar nicht negativ, das ist einfach die Natur der Dinge. Und ich glaube, das ist dann auch so der Punkt, wo manche Väter ihre Trauer vergessen oder verlieren in diesem Funktionsmodus, in dem sie notgedrungen ein Stück weit rein müssen. Aber ich glaube, das ist dann auch, wenn ich mal so jetzt gerade auf die Uhr gucke, ist das so der Abriss eigentlich so dieser Zeit bis zum Krankenhaus verlassen?
Ja, also eine Sache möchte ich noch sagen zum Thema Krankenhaus und Begegnung mit Lou. Du hast sie ja, glaube ich, gar nicht auf dem Arm gehabt.
Nein, ich habe tatsächlich nur geguckt.
Bereust du es?
Nein.
Okay.
Also gibt sicher nicht Momente, wo ich denke, was wäre gewesen, wenn? Aber es ist nicht so, dass es mir im Nachhinein wehtut, wenn ich darüber nachdenke, es nicht getan zu haben.
Ja, also wenn ich Lou auf dem Arm hatte, muss ich sagen, hatte ich immer ein Handtuch quasi. Sie war immer im Handtuch immer im Handtuch eingewickelt. Ich habe mich tatsächlich nicht getraut, sie anzufassen. Und ich muss sagen, das ist was ich tatsächlich so ein bisschen bereue. Nicht, dass es mir jetzt irgendwie schlaflose Nächte bringt, aber da bin ich ein bisschen traurig drum, dass ich halt keinen Hautkontakt mit ihr hatte und mich da halt nicht getraut habe.
Ja, das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe sie gesehen, das hat mir sehr viel bedeutet. Das andere ist einfach, das klingt jetzt so doof, wenn ich das sage, aber das bin nicht ich. Also das ist eine relativ natürliche Sache bei mir, dass ich sowas nicht mache in dem Moment. Nee, also dem trauere ich nicht nach. Also das ist so ein, manchmal vielleicht ein was wäre wenn, das ich denke, aber es ist kein Mist hätte ich mal.
Ja, also ich muss auch sagen, halt im Krankenhaus habe ich nicht so viel geweint. Also ich habe bei der Begegnung, glaube ich, geweint. Und ansonsten habe ich da auch tatsächlich nur funktioniert. Und hatte sehr viel Respekt auch, wie gesagt, vor der Heimfahrt und das Zuhause sein. Ja.
Ja, das war so der erste Teil unserer Geschichte. Das waren also die Themen, wie kam es dazu? Wie war unser Weg zur Diagnose? Hätte man was ahnen können? Hätte man was machen können? Wo wir uns im Nachhinein einig sind, nein, hätte man nicht. Das war einfach höherer Gewalt, da konntest du nichts machen.
Also ich glaube auch tatsächlich, dass das mein Körper, mein Inneres auch gewusst hat, dass nichts zu machen ist. Sonst wäre ich vielleicht schon an dem Wochenende vor dem Termin in Panik geraten und das bin ich halt nicht. Ich habe mich schon hinterfragt, aber ich bin halt nicht panisch geworden, habe gesagt, lass uns ins Krankenhaus fahren.
Dann natürlich beim Gynäkologen selbst die Diagnose, was ist danach passiert, wie war es im Krankenhaus, wie lief die Geburt, was waren denn so die nächsten Steps im Krankenhaus, das war jetzt so der erste Teil. Im nächsten Teil wird es dann darum gehen, wie ist das eigentlich mit Mutterschutz nach sowas, wie ist es mit der Hebamme, wie geht man denn mit der Situation um, wenn man zu Hause irgendwie ankommt wieder, wie haben wir es gemacht, was waren da die nächsten Steps, Beerdigung, Beisetzung, und so weiter und so fort. Krank sein, nicht krank sein, arbeiten, nicht arbeiten. Ja, und so ein paar allgemeine Dinge. Darum soll es dann gehen. Wenn ich jetzt sage, ich hoffe, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, dann klingt das ein bisschen komisch, aber wir sind einfach sehr, sehr transparent, sehr, sehr offen mit dem Thema. Ich möchte eigentlich nicht irgendwas weglassen.
Ich möchte auch nicht, ich kann das relativ abgeklärt alles erzählen. Ich möchte aber nicht, dass die Leute denken, dass mich das nicht bewegt. Also ich sitze hier schon teilweise mit Tränen in den Augen.
Das kann ich bestätigen. Also wir hatten vorhin auch einen Moment, wo ich kurz gefragt habe, ob wir eine Pause machen müssen, aber Nicole sagte dann, nein, das geht weiter. Wenn auch ihr, gerade ihr Frauen, wenn ihr mal mit jemandem reden wollt, so von Frau zu Frau, ich schreibe euch Nicoles Account nochmal in die Folgenbeschreibung rein, dann könnt ihr auch Nicole gerne direkt anschreiben oder mich anschreiben, auch für die Väter, die das vielleicht hören. Ja, wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen oder ihr fandet das sehr interessant, trotzdem irgendwo das mitzuerleben, mitgenommen zu werden auf dieser Reise. Wir werden dann, wie gesagt, die zweite Folge machen, die wird es dann auch demnächst geben. Ob es die demnächst direkt in der Woche drauf gibt oder mit einem Abstand dazwischen, das schauen wir mal. Die Folge ist ja auch ein bisschen länger geworden als geplant, aber macht auch keinen Sinn, das so krass einzukürzen, das Thema. Wir wünschen euch erstmal eine super, super Woche, wenn ihr das auf einem Montag hört, wo ihr auch immer dabei seid. Denkt dran, ihr seid nicht alleine. Wir sind alle, wir sind mehr. Gemeinsam können wir das schaffen, wenn wir uns alle gegenseitig in die Hand nehmen. Wie gesagt, eine super, super Woche. Denkt dran, den Podcast zu bewerten. Schreibt mir uns gerne auf Instagram, wenn ihr was wissen wollt. Die Accountnamen findet ihr unten in den Shownotes. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@sternwege-live.de. Schreibe ich euch auch nochmal unten rein. Wenn euch Sachen bewegen, wenn ihr mehr wissen wollt, fragt auch gerne danach. Dann machen wir nochmal eine Zusatzfolge zu bestimmten Themen. Und bis dahin erstmal habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Seid gemeinsam stark. Helft euch gegenseitig. Spread love. Miteinander statt gegeneinander. Und wir hören uns dann bald wieder.
Ciao.
So, das war's für heute bei Sternenwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 23 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.